dein Unternehmen überlebt dich selber. Und das finde ich so cool. Das ist was, wo ich sage, dann kannst du wirklich was mitgeben.
Holding oder Stiftung? Ist es überhaupt die Frage Holding oder?
Nee.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
So, ihr Lieben, ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Berthold ist da, Berthold Schönhorn, ist Steuerberater.
Ja? Genau, danke für die Einladung, Jörg, freut mich sehr.
Sehr, sehr gerne. Es ist ja immer wieder so ein Thema, ja, wir haben ja in unserem Firmennetzwerk die IKAIRO Steuerberatungsgesellschaft, wir haben aber auch ganz viele Kooperationssteuerberater. Also wenn du dich immer fragst, so ist das, was wir machen, eigentlich bei anderen auch einigermaßen im Lead? Natürlich ist das im Lead, wenn es um Spezialthemen geht, wie zum Beispiel das Thema Stiftung. Dann sitzen andere Menschen bei uns mit am Tisch, weil das jetzt nicht zwingend das ist, was wir jeden Tag machen, so würde ich es jetzt mal sagen. Und ich glaube auch, dass es für alle, die jetzt zuschauen und sagen so, hey, braucht man mehrere Steuerberater? Wir reden heute drüber. Meine Meinung vorweg, ja, du solltest mehrere Menschen am Tisch sitzen haben, die in unterschiedlichen Bereichen einfach Ahnung haben. Ich habe mir so in der Vorbereitung, ne, habe ich mir so überlegt, mit was steige ich jetzt ein, gerade wenn ich einen Steuerberater sitzen habe. Und was mir am meisten im Kopf brennt aktuell, ist die Frage, was bekommst du für eine Frage am häufigsten gestellt, wenn es ums Thema Steuern geht?
Also ich glaube, tatsächlich ist die häufigste Frage, wie kann ich Steuern sparen?
Echt jetzt?
Ja.
Immer noch?
Ja, immer noch. Und bei manchen ist es so, weißt du, da sage ich dann, schauen wir uns mal an und dann sitzt der bei mir oder ist online oder so und dann sage ich, ja, aber du zahlst doch gar keine Steuern. Mhm. Also gibt es wirklich auch, gibt es jetzt nicht oft, aber das finde ich so Fälle. Dann sage ich, du zahlst doch gar keine Steuern, was soll ich dir machen? Ja, kann man da nichts machen? Nee, da kann man nichts machen.
Also, ich hätte gerne wieder was zurück von meinen vorher gezahlten Steuern.
Genau, ne? Ja, genau, gibt es ja auch noch die Leute. Aber das ist so, finde ich, so ein Volkssport in Deutschland.
Nee, ich wollte gerade sagen, es ist ein Volkssport.
Ja, und für mich ist das so, ich sage immer, mach bitte nicht jeden Scheiß. Also ich führe selber auch Fahrtenbuch zum Beispiel, ist immer so ein Thema. Sage ich, ich greife lieber woanders an. Also ich erschaffe Systeme, mit denen du jährlich Steuern sparst. Und nicht so, da gibt es noch einen kleinen Hack und atypisch stille Gesellschaft. Da gibt es tausend Sachen, wo ich sage, am Ende hast du gar nichts davon. Der Steuerberater kostet mehr, wie die Steuersparnis. Und dann lassen wir es doch lieber, oder? Weil das macht mir Arbeit. Ich habe auch keine Zeit, du auch nicht. Dann lassen wir es lieber und gucken lieber, wir bauen ein System und die richtige Struktur. Ja. Und das macht dann auch Sinn.
Ja, ihr merkt auch, ne, beim Thema Fahrtenbuch sind wir nicht einer Meinung. Ich sage immer, ihr müsst kein Fahrtenbuch führen, aber das ist ja der Punkt. Jeder muss dann für sich entscheiden, wie weit geht man halt an dem Weg. Ne?
Ja, bin ich bei dir. Du musst nicht, aber ich sage immer, mein kleines Finanzamt, das will ich nicht überfordern mit noch mehr und noch mehr. Wir verstehen uns sehr gut, mein Finanzamt und ich. Und deshalb.
Siehst du, das ist genau der Punkt. Dafür brauchst du auch mehrere Berater, weil du halt dann nur dann eine Meinung treffen kannst für dich selber. Und das ist der entscheidende Part. Ist ja egal, was der Berater sagt, wenn du alle Meinungen halt mal am Tisch hast. Und das, wie gesagt, das muss dann immer gleiche Meinung sein. Ja. Jetzt haben sich ja du und deine Firmen, und du bist ja recht groß aufgestellt. Ne? Wie viele Leute hast du jetzt in deiner Kanzlei?
Das sind so 35 Mitarbeiter.
Ja. Das ist für einen Steuerberater, das ist schon eine große Kanzlei. Ihr habt euch ja mehr oder weniger auf Stiftung spezialisiert. Ich würde schon mal fast schon so sagen, zumindest ist das Thema, was du auch nach außen offen kommunizierst. Ne?
Ja.
Warum?
Ja, da muss ich kurz ausholen. Also es ist so, ich habe das Unternehmertum habe ich in die Wiege gelegt und dann kam, was machst du, wo lernst du denn, was so die Großen machen. Dann war ich bei EY, bei KPMG, bei Deloitte und habe es bei den Großen gesehen, wie man das macht, wie schieben die eben mit Holdingstrukturen, was ja gerade dein Thema ist, wie schieben die deutschen großen Unternehmen das hin und her, habe mich da so gesehen. Dann war ich aber immer ganz oben in den Holdings und habe dann gesehen, ganz oft ist bei den großen deutschen Familienunternehmern ganz dahinter eine Stiftung. Am Anfang dachte ich so, wow, super, die sind alle gemeinnützig. Und dann, die sind gar nicht gemeinnützig, Familienstiftung. Und so kam ich das erste Mal so in Berührung damit und habe das dann näher verstanden und dann 2019 meine eigene gegründet. Und das war so mein Weg zu sehen, okay, wie kann man denn Vermögen in Deutschland aufbauen? Und was ich halt so klasse an der Stiftung finde, all die Brüder, die leben nicht mehr, aber wie geil ist das denn? Aldi besteht immer noch und die Stiftungen hängen drüber, dein Unternehmen überlebt dich selber. Und das finde ich so cool. Das ist was, wo ich sage, cool, dann kannst du wirklich was mitgeben. Und das ist auch so mein Ziel, was mitzugeben und was zu bewirken. Und da ist die Stiftung halt sehr, sehr schön. Ja.
Und das ist vielleicht auch für viele, die denken immer, sie müssen sich entscheiden, Holding oder Stiftung. Man kann ja eine Holdingstruktur bauen und danach noch eine Stiftung dann docken oder die Holding in eine Stiftung überführen. Das ist so richtig, ne?
Absolut, ja.
Das ist immer der Punkt. Die meisten kommen immer mit so einem wahnsinnigen Druck. So nach dem Motto, heute muss ich eine Entscheidung treffen für mein ganzes Leben. Das Leben läuft ja weiter. Du musst eine Entscheidung treffen in der jetzigen Situation. Wichtig ist, dass die Berater eine Option bauen, dass du halt in verschiedenen Bereichen noch agieren kannst. Und dann ist zum Beispiel irgendwann später oder vielleicht auch schneller, das kommt immer auf die Person an, du hast es halt schneller gemacht, wir haben es noch nicht gemacht für unsere Holding, das Thema eben Stiftung hinten dran. Jetzt mal ganz einfache Erklärung für jeden, der jetzt, also Stiftung ist ja momentan in aller Munde, ne? Irgendwie gefühlt jeder redet über Stiftung, aber jetzt, was sind denn so die drei größten Vorteile für eine Stiftung?
Also ganz, ganz wichtig, nur der Steuer wegen ist es immer zu kurz gedacht. Ja. Das sage ich auch immer jedem. Wenn jetzt einer kommt und sagt, hey, ich will mal kurz Steuern sparen, schnell, schnell, hat man es ja gerade davon. Nee, das nicht, sondern das also ganz, ganz wichtig finde ich Diversifikation. Also du stellst nochmal was nebenhin. Wie du sagst, das muss gar nicht immer erstmal alles rein würde ich eh nie machen, sondern du hast eine Holdingstruktur, dann bist du ja schon echt gut aufgestellt. Und dann kommt jemand zu mir und sagt, soll ich die Holding in die Stiftung packen? Kann sein, da kommen wir nachher noch drauf, aber muss gar nicht sein. Erstmal stellen wir eine Stiftung nebenhin. Das ist so Diversifikation und Vermögensschutz. Die zwei Themen deckt eine Stiftung ab wie nichts anderes in Deutschland. Also du hast eine Stiftung nebendran, die gründest du mit 150.000, 200.000 Euro und dann fängst du dort drin an, Vermögen aufzubauen. Und das ist wie so ein sicherer Bunker nebendran, der steht nebendran und dort... Man weiß nie, was passiert. Corona kam auf einmal Unternehmen ins Schwanken, die vorher richtig gut dastanden. Und wenn du dann Insolvenz anmelden müsstest, und meistens hast du ja nur Bürgschaften in deiner operativen und Holding, und du müsstest komplett Privatinsolvenz anmelden, dann hast du mit der Stiftung einen sicheren Bunker, wo keiner rankommt. Also du könntest dann von der Stiftung leben. Also Diversifikation und Vermögensschutz ist ein Riesenpunkt. Dann geht's ganz oft um Nachfolge. Also nächste Generation, habe ich gerade schon gesagt, überlebt mein Unternehmen mich, will ich verkaufen. Das ist auch ein Riesenthema. Und dann gibt's auch noch ein großes Thema, was wir leider gerade echt auch viel haben, ist die Wegzugsbesteuerung. Gestandene Unternehmer sagen, Deutschland ist einfach momentan schwierig, sehe ich ein. Ich lebe gerne in Deutschland, aber anderes Thema. Aber die sagen, sie wollen wegziehen, aber ich kann gar nicht. Jetzt habe ich eine Holdingstruktur und ich will wegziehen mit meiner Familie nach was weiß ich wohin. Ich kann gar nicht wegziehen, sondern dann muss ich was machen. Da gibt es das Konstrukt GmbH und Co. KG, bin ich aber sehr gefesselt mit Strategien. Und wenn ich aber eine Stiftung drüber ziehe, dann ist Stiftung der Gesellschafter meiner Holding und dann kannst du wegziehen. Also das sind so, muss ich mal sagen, drei sehr, sehr wichtige Punkte. Steuern auch, können wir auch noch drauf eingehen. Ich zahle viel, viel weniger Steuern, habe dadurch mehr Vermögensaufbau. Das ist schon so in der Stiftung, aber das sind so die Themen, wo ich sage, dann ist
das
die Stiftung.
Das, was das Hauptthema ist, was ja die meisten noch beim Thema Stiftung immer so kritisieren, in Anführungszeichen, ist das Thema, du kannst nicht mehr zugreifen aufs Vermögen. Mhm. Wenn das Vermögen drin liegt, ist es ja so, aber du kannst dir ja Vermögen entnehmen, das funktioniert ja.
Sehr guter Punkt. Das ist immer so, wenn jemand sich damit beschäftigt, ja, aber ich gebe dann ja das Vermögen ab und dann bin ich arm. Also erster Punkt, ich gebe gar nicht alles rein, sondern ich behalte auch immer noch was im Privatvermögen. Aber zweiter Punkt, du gründest, Grundstockvermögen ist momentan so bei 150.000 Euro. Das muss ich der Stiftung schenken, damit sie sich verselbstständigt. Stiftung ist ein rechtliches eigenes Subjekt, also die gehört sich selber, ich habe keine Anteile an der Stiftung. Jetzt mache ich aus den 150.000 Grundstockvermögen, mache ich in 10 Jahren 1 Million Euro. Ich kann mir zu jedem Zeitpunkt die 850.000 ausschütten. Das ist gar kein Problem. Ob es Sinn macht, ist wieder eine andere Frage. Aber der Glaubenssatz, der ist falsch, sondern ich komme immer an das Geld ran. Ich kann mir Darlehen geben, ich kann Darlehen reingeben, ich kann mir ausschütten, ich kann mir ein Gehalt zahlen. Gibt bessere Varianten, gibt immer, wie mache ich es? Aber das ist wirklich falsch. Das Grundstockvermögen, das muss da sein, egal in welcher Form. Ja. Ich kann auch bar gründen und dann ein Unternehmen kaufen, dann ist es in der Form. Aber ich komme immer ran. Das ist wie eine GmbH, sage ich immer vom Handel.
Das heißt aber jetzt auch, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, du hast eine Holding, willst eine Entscheidung treffen, du willst auswandern. Und zwar nicht so, also ich sage immer, man muss sich unterscheiden, ob man auswandert und gar nicht mehr aktiv in einer Firma ist oder ob man sein Grundthema noch in Deutschland hat und halt einen weiteren Standort irgendwo. Weil da glauben, das ist auch so ein Unterschied für die Leute. Ich denke immer so, okay, scheiße, ich darf nicht mal irgendwo einen anderen Standort machen und darf da Beschäftigte haben. Das kannst ja von der Holding aus auf der Welt dein Firmennetzwerk aufbauen. Aber wenn du halt selber sagst, du möchtest dieses Land verlassen, also vollständig verlassen, und wenn du jetzt die Stiftung oben drüber hast und die GmbH, also deine Holding GmbH einbringst, dann ist im Endeffekt die Holding GmbH das Stiftungsvermögen. Das ist so richtig, oder?
Ja, also es hängt alles drunter. Wir machen, also zum Beispiel, die Holding ist 10 Millionen wert. Dann packen wir trotzdem nur 150.000 in das Grundstockvermögen und das restliche in sonstige Vermögen.
Okay. Und da wollte ich jetzt darauf hinaus, dass man halt sagt, okay, das mal halt auch da, weil das ja auch immer so eine Frage ist, die halt dann die meisten dann so stellen, so, ja, wenn ich dann alles drin habe, aber du hast es ja gerade schon beantwortet, das war das, worauf ich hinaus wollte. Bin komisch formuliert im ersten Moment, dass man muss ja nicht alles reinstopfen in dem Moment, sondern halt einfach einen Sockelbetrag und dann kann man im Endeffekt damit arbeiten. Ja. Mal grundsätzlich so jetzt aus deiner Meinung raus, Holding oder Stiftung, ist es überhaupt die Frage, Holding oder?
Nee, ich würde eher sagen Holding-Mit-Stiftung. Mhm. Am Ende. Aber wie du auch schon sagst, wenn jetzt zu mir ein 20, 30-jähriger Unternehmer kommt und sagt, ja, ich will jetzt mal Gas geben und anfangen, ja, dann mach erstmal eine GmbH-Holding-Struktur. Mhm. Du musst dich noch nicht gleich für die Ewigkeit quasi für die Stiftung entscheiden. Das ist wirklich die Frage, wo ist der Unternehmer, an welchem Punkt ist er und ist die Stiftung das Richtige oder halt noch nicht?
Das, Ja, das ist für viele immer so ein Punkt, da sitzen sie immer da und sagen halt diese Endmoment. Also in Deutschland ist es immer so das Gefühl, jetzt endet mein Leben in der Sekunde. Kommt einer mit 25, jetzt muss es passend sein. Ne? Du hast ja noch 40 Jahre vor dir, hoffe ich mal, wo du arbeitest. Ja. Und das ist halt der Punkt, wo man dann auch als Berater sich ergänzt und wo man halt dann auch sagt, okay, es gibt verschiedene Optionen und diese Optionen werden ergänzt oder werden entsprechend eingepackt. Wenn ich so mit Menschen spreche, und wir haben ja doch ein paar Mandate, dann habe ich immer das Gefühl, die Leute erwarten einfach zu viel von dem Steuerberater. Also so, man soll auf Finanzthemen Antwort geben, also Finanzanlagen Antwort, obwohl man ja als Steuerberater gar keine Antwort drauf geben darf, wenn man es mal ganz hart nimmt. Mhm. Dann Rechtsverträge sollen nach Möglichkeit, weil einen Geschäftsführervertrag kannst du schon ausdrucken. Mhm. Ne? Dann Unternehmensberatung soll noch gemacht werden, wo ich jetzt sage, okay, bezahlst du die Unternehmensberatung eigentlich für deinen Steuerberater? Also passiert das denn überhaupt? Was mich mal interessieren würde, aus deiner Berufserfahrung, woher kommt dieser Anspruch? Also woher kommt dieses Credo, mein Steuerberater kann alles?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich bin bei dir, ja und nein. So der Anspruch, der, wenn das alles gefordert wird, der ist zu hoch. Aber an manchen Kollegen, sage ich mal, da hätte ich auch einen anderen Anspruch, weißt du so. Also, aber das stimmt so nicht. Man darf das alles gar nicht machen. Mhm. Also, und dann ist es vom Mandanten, glaube ich, so. Ja, ist ja auch der Steuerberaterwechsel. Oh, bei manchen Mandanten, ich kann den nicht wechseln, das ist wie meine Frau so quasi. Ja, ja. Weißt du, das Vertrauensverhältnis ist wahnsinnig da. Und dann denken Mandanten, der Steuerberater, der muss eben alles können. Der kann Recht und alles. Nee, das ist ganz sicher nicht so. Nur manchmal könnte man schon ein bisschen mehr Beratung. Also ich glaube, Unternehmensberatung, das gibt es nicht so oft. Mhm. Aber ja, warum der Gedanke so da ist, dein Steuerberater muss alles können. Wie du sagst, ich brauche halt verschiedene Berater in meinem Leben. Dann hole ich mir auch die Abkürzung, wenn ich jetzt, ich habe selber auch einen Unternehmensberater und mach mit dir zusammen, wo ich sage, hey, du hast einfach eine andere Erfahrung, du hast einen anderen Einblick auf andere Themen. Ich bin ja wirklich so, manche Steuerberater sind ja nur auf die Steuern fokussiert, völlig in Ordnung. Der macht eine super Buchhaltung, einen super Jahresabschluss, will gar nicht mehr machen. Okay, aber dann erwarte auch nicht von ihm, dass er mehr macht.
Das ist wirklich so ein wichtiger Punkt. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn ein Steuerberater, so wie du jetzt zum Beispiel, sagst, okay, ich habe ja nebenher noch Leute, mit denen ich mir auch selber Informationen hole, dann ist man auch in der Lage, ein Unternehmen zu beraten, weil man andere Informationen in sein Leben bekommen hat und sich die auch immer wiederholt. Wenn aber jemand da so komplett vernagelt ist, wie soll der dich denn da unternehmerisch beraten? Wie soll das gehen? Ist ja auch gar nicht, oder sollte auch gar nicht der Anspruch sein. Oder auch jetzt beim Thema Finanzen, ne? Du brauchst halt, um ein Finanzprodukt zu bewerten, brauchst du halt alle möglichen Situationen. Die Menschen gehen immer von der privaten Situation aus, weil sie das kennen. Aber die juristische Person bewerten sie in dem Moment gar nicht. Es ist halt ein Unterschied, ob du ein ETF privat oder in einer juristischen Person hast. Es ist ein Unterschied, ob du eine Versicherung privat oder in einer juristischen Person hast. Und da müsst ihr einfach für euch dann, wenn ihr dann mit eurem Steuerberater diskutiert, fragt euch doch dann einfach selber, ist es wirklich der Anspruch? Weil ich merke halt einfach, die Menschen kommen sehr gefrustet dann teilweise zu uns und sagen so, ja, mein Steuerberater ist an einem schuld. Dann sage ich, Moment einmal, du gibst dem gerade eine Aufgabe, erstens bezahlst du ihn nicht dafür, weil wer bezahlt seinen Steuerberater für Unternehmensberatung? Ja. Niemand. Ja. Und dann erwartest du, dass du Geldanlagen da, sorry, das darf er nicht, und bezahlst du ihn dafür, dass er das tut? Nein. Und da kommen die Leute immer mit so großen Erwartungen, dass es dann immer zu Konflikten führt.
Ja, und ich glaube auch ein Problem ist so das Nein-Sagen. Viele Steuerberater können ja gar nicht Nein sagen, weißt du? Also wenn mich da jemand fragt, welche Finanzanlage soll ich machen, sage ich, hey, sorry, ist nicht mein Thema. Mhm. Also ich kann dir sagen, was ich mache, aber ob das für dich passt, habe ich ja keine Ahnung. Also das Nein-Sagen ist ganz, ganz wichtig. Das lernt man aber auch erst so
mit der Berufserfahrung. Genau, würde ich auch sagen. Jetzt haben wir ein Riesenthema beim Thema Steuern, die Nachwuchsproblematik. Also dieses Thema Steuerfachangestellte ist ja wirklich, da krächzt ja jeder gerade und sagt, das ist unfassbar, wir haben keine Leute. Woran liegt das? Was ist da schiefgelaufen in den letzten Jahren?
Oh, puh, ja, wo fangen wir da an?
wir haben eine Stunde Zeit. Also.
Ja, also ich glaube, weißt du, das ist ja, erstens mal das Berufsbild ist ja so, wenn ich jemand frage, hey, wenn du an einen Steuerberater denkst, was siehst du da? Ja, den 70-Jährigen hinterm Schreibtisch, der irgendwie in seinem Kämmerlein irgendwelche Zahlen aufmalt. Also das Berufsbild ist ja völlig falsch. Ja. Also ich glaube, die junge Generation, da gibt es schon auch welche, wo das mittlerweile besser machen, wie im stillen Kämmerchen. Mhm. Und man denkt ja, kein Menschenkontakt, ich hocke da irgendwie hinter Zahlen. Also Berufsbild. Dann die Ausbildung hat halt nicht stattgefunden in den letzten Jahren. Also wir haben immer BA-Studenten, wir haben immer ein, zwei Auszubildende, weil ich sage, ey, das ist super. Die kann ich darauf vorbereiten. Was braucht ihr? Was brauche ich? Weißt du so? Und ja, dann ist es auch so, wie hat Steuerberatung vor 20 Jahren ausgesehen? Da gab es kein Team, weißt du so? Die haben auch nicht auf die Mitarbeiter geschaut, sondern da war das wirklich so abarbeiten und schau nach Hause. Also das Ganze drumherum hat einfach die letzten Jahre nicht gepasst. Und ich glaube, das liegt ja auch an uns, da zu zeigen, dass der Beruf ja wirklich Spaß machen kann. Und also ich brenne dafür, ich schon immer. Und auch, ich glaube, unser Team, wir haben über 30 Leute. Ich habe angefangen 2016 mit 3 Leuten, haben jetzt über 30 Leute und wir schauen immer drauf, passt die Person zum Team, nicht andersrum. Hey, der Steuerberater sofort einstellen. Haben wir früher auch gemacht, haben wir Lehrgeld bezahlt, um den wieder loszubekommen, sondern passt es zusammen. Und wenn du ein geiles Team hast, dann macht es auch richtig Spaß.
Ja, vielleicht, also da das ist auch das Thema mit Lass uns an die Schulen gehen. Ne? Also gerade ihr alle Unternehmer, wenn ihr sagt, ihr habt Nachwuchsprobleme, ich meine, die Schulen sind nicht offen. Das muss man ehrlicherweise, vor allem wenn so einer wie ich kommt, ne? Finanzdienstleistung, Unternehmensberatung, das ist ja schon fast, das Weihwasser fliegt schon fast. Aber wenn jetzt ein Steuerberater sagt oder wenn du jetzt in einer anderen Branche tätig bist, dann Menschen, junge Menschen zu begeistern, aus dem Leben was zu machen, hat die letzten 20 Jahre halt nicht stattgefunden. Und dann, man muss aber auch ehrlicherweise sagen, das Gehaltsniveau in dem Bereich ist halt leider auch schon gering. Man muss aber auch ganz klar sagen, der Kunde zahlt halt auch nicht mehr. Na, also wenn ich dann immer so höre, ich muss meinem Steuerberater da im Monat 300 Euro für die Buchhaltung zahlen, sage ich, du hast überhaupt keine Ahnung, was das für Arbeit ist. Das ist ja rentabel. Da musst du ja auch als Unternehmer rentabel da agieren. Also da muss auch diese Bereitschaft von den Menschen wieder da sein, für Leistung, die auch im steuerlichen Bereich verlangt wird, auch entsprechend Geld auf den Tisch zu legen. Das ist einfach so. Nicht so als Abwicklungsplattform zu sehen. Jetzt machst du ja was Besonderes. Du gehst als Steuerberater auf die Bühne. Das passt ja eigentlich gar nicht zu dieser zurückgezogenen Berufsgattung. Wie kam das denn eigentlich?
Ja, passt eigentlich nicht, aber hier habe ich vorher schon angedeutet, ich habe immer schon so das Unternehmergen eigentlich im Blut. Wir sind 5 Geschwister, 4 davon sind Unternehmer. Mein Vater hat eine Landwirtschaft, hat alles aufgebaut. Und für mich war immer schon das Thema Menschen begeistern. Also so Menschen mitziehen, das war schon früher beim Fußball, habe ich das einfach geliebt, mein Team mitzuziehen. Und so ist es auch jetzt, die Unternehmer wirklich darauf aufmerksam zu machen, weißt du, auf eine Bühne zu gehen. Also ich finde es total geil. War schon vor 1000 Leuten. Und dann stehst du da und also das macht mir richtig Spaß, da gehe ich richtig auf. Da kann ich da erzähle ich einfach aus dem Leben und finde das auch wichtig und meine Verpflichtung, so im deutschen Mittelstand mitzugeben, was denn alles möglich ist. Weil man schimpft immer auf Deutschland und auf den Steuerberater und auf alle, aber wer ist denn der Unternehmer? Wer steht denn in der Verantwortung? Und das denen mitzugeben, also nicht nur, hey, juhu, Steuern sparen, sondern wirklich so, mit meinen Mandanten auf den Weg zu gehen, das finde ich schön. Und auf der Bühne, ja, das macht mir Spaß. Schon eine kleine Rampensau.
Der letzte Auftritt war Cashflow-Konferenz, oder war noch was dazwischen? Genau. Ich weiß gar nicht.
Cashflow war jetzt.
War eine coole Veranstaltung, ne?
Ja, absolut. Ja,
also
ja.
Ist wirklich da.
Tobi Glassens ist auch sehr, sehr guter Bekannter.
Ja, Tobi gibt da schon Feuer, ist schon interessant. Ja. Was würdest du für eine Erleichterung im deutschen Steuerrecht gern einführen? Also es ist immer so, wir haben das deutsche Steuerrecht ist sehr breit. Ich sage mal, es ist vor- und nachteilig, das kann man jetzt dann aussuchen. Aber gibt es so eine Erleichterung im deutschen Steuerrecht, wo du sagen würdest, also wenn man das einführen würde, täte sich das Mandat, aber auch du als Steuerberater deutlich leichter?
Ja, da gibt es tatsächlich eine Sache, wo ich schon immer denke, warum kann man das nicht machen? So Einkommensteuer, da zahlen wir ja 45%, da gibt es 1000 Gesetze. Ich wäre völlig zufrieden, wenn wir sagen würden, hey, 20% für alle und ab einem gewissen Einkommen zahlst du von mir aus nochmal einen gewissen Prozent, 10%, aber nicht an Staat, sondern an irgendeine gemeinnützige Organisation. Also du hast dann so schon auch einen Steuersatz, der nach oben geht, aber so Gleiches für alle und dann die Unternehmer, wir spenden ja alle gern. Ja. Und wenn du dann aussuchen könntest, deshalb mache ich auch viel mit gemeinnützigen Stiftungen, wenn du dann aussuchen darfst, für was zahle ich das? Ich zahle das nicht einfach an den Staat, sondern an die gemeinnützige Organisation, wo ich direkt was bewirken kann. Ich glaube, da hätte kein Unternehmer, der richtig gut verdient, auch Probleme damit. Und wir hätten nicht so viele Steuerschlupflöcher und Zeug. Und also ist ja toll für mich, aber trotzdem, das würde ich vereinfachen. Und ich glaube, da hätten wir ein besseres Leben für alle.
Ja, ich finde es immer so witzig. Wir haben in Deutschland halt dieses ganze staatliche System im Endeffekt, das getragen werden muss, ob das von der Feuerwehr, Polizei oder sonst was ist, kann man sagen, na gut, dafür sind sie dann aber auch halt auch nicht zugehörig an irgendwelchen Menschen, die dann Geld spenden, weil das ist ja immer so das Argument, der Unternehmer spendet an die Polizei als Beispiel und dann kriegt er keinen Strafzettel, ist ja völlig hinrissig. Ne? Wenn ich das amerikanische System, da ist auch nicht alles richtig, aber da hat es schon ein bisschen mehr Vorteile auch, dass die eigenständig mit ihrem Geld umgehen müssen. Ich meine, für eine Ja, da kann man, da könnte man jetzt eine Stunde drüber diskutieren, aber ich finde die Idee gut. Also ich so dieses Grundsatzsteuer, ne, ich sage vielleicht sogar 25%, ich will mit 20, aber so 25 würde ich jetzt fast, da kommen wir durch.
Da können wir drüber diskutieren, wie viel. Nee.
Ja, aber, das ist aber, ja gut, ich meine, die Jungs, die gerade an der, also mit dabei sind, die diskutieren ja eher drüber, ob es 95% sind. Ja, also wenn die so machen, so in Zwangsenteignung, das wäre den Liebsten, glaube ich. Ja, ja. Also da langst du ja an die Platte. Absolut. Ein Unternehmen, also ein Land funktioniert, weil Unternehmer etwas tun und Menschen Arbeit geben. Ne? Wenn du die dann kaputt machst, hilft dir nichts. Ja. Muss man als deutscher Unternehmer Angst vor der Steuerprüfung haben?
Nee, also ich glaube, das sind die wirklich Angst haben müssen. Das sind so die unteren 2-3%. Aber da ist, die müssen nicht Angst haben, weil das Finanzamt böse ist, sondern weil sie selber böse sind. Ja. Also weil einfach die wissen, okay, das stimmt gar nicht so. Aber ansonsten, nee, also wirklich, ich habe es vorher schon angedeutet, man kann mit dem Finanzamt immer reden und das Finanzamt will einfach auch, dass es richtig ist. Das habe ich auch, den Anspruch an jede Bilanz, die ich mache, die muss richtig sein. Und dann brauchst du keine Angst haben. Am Ende ist es dann auch okay, ein bisschen was geben, ein bisschen was nehmen. Ich sage immer, das ist wie so auf dem, wie früher beim Viehhandeln ist das halt dann mit dem Finanzamt auch. Also wenn was nicht stimmt, dann wird es richtig gestellt, aber man hat ja immer auch Ermessensspielräume und dann wird ein bisschen.
Wobei ich schon gemerkt habe, jetzt in meinem Leben, also die letzten 25 Jahre, dass halt, ob etwas stimmt oder nicht, ist erstmal Ermessenssache des Prüfers. Und ich glaube, daher kommt auch diese Angst, dass man von der Prüfung zu Angst haben muss, weil man, also man ist schon ein bisschen, du sagst Bazar, ich sag so, man ist so ein bisschen ausgeliefert. Ich sag mal, die zweite Instanz, wenn du es dann irgendwie genommen hast und den ersten Prüfer mal wegratiert hast, dann wird es besser. Mhm. Ja? Aber so dieses erste so, ich hatte mal einen Fall, ich hatte eine Kaffeemaschine im Nürnberger Büro, das war so, wir hatten eine Hauptkaffeemaschine im Nürnberger Büro und dann war mein Vorstandsbüro noch in Nürnberg. Und habe ich gesagt, wir haben 7 Räume gehabt. Und jedes Mal sind die Leute in der Gegend rumgeömmelt und haben aus den Terminen raus den Kaffee geholt. Da habe ich gesagt, pass auf, mach, wir stellen für 100 Euro so bescheuert eine Espressomaschine, also keine Schleichwerbung hier, in jedes Büro rein. Da kann jeder aus seinem Büro rein. Da ist ja dieses ständige Rumgedackel da im Büro. Mhm. Und dann wollten die mir meine ich glaube, 7 Kaffeemaschinen anerkennen, weil wir sind ja kein Kaffeeladen, wo ich meine, was ist denn los mit euch eigentlich? Ja. Also so typischen Dinge. Ja.
Ne? Also da bin ich bei dir, es kommt immer sehr auf die Person drauf an. Ich hatte auch schon Sachen erlebt oder in der ersten Prüfung hast du, ja, das ist ja auch immer so das Thema mit Autos, mehrere PKWs, in der ersten Prüfung, alles gut, 3 Jahre später kommt ein ganz junger Prüfer, der kommt schon mit großen Augen her und dann sehe ich schon, oh, mit dem wird es schwierig. Also da gebe ich dir schon recht, es kommt wirklich auf den Prüfer drauf an. Umso älter ist, umso lieber ist es mir. Die Jungen meinen erstmal, sie müssen sich ein bisschen die Hörner abstoßen, kriegt man dann Normalfall schon auch hin, aber sehr personenbezogen. Da ist man schon ein Stückchen ausgeliefert, ja.
Und dann der nächste Punkt, und das ist auch so ein Thema. Was würdest du jetzt jemanden raten, wenn er mit seinem Steuerberater nicht zufrieden ist? Also ist es dann meistens ein Thema, wo es sofort wechseln oder muss man mit den Leuten auch mal sprechen, woher das kommt? Also wie ist dann deine Meinung dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich immer ganz, ganz wichtig, die Kommunikation zwischen Mandant und Steuerberater erstmal sprechen und die Erwartungen abklopfen. Mhm. Weil wie du sagst, wenn ich natürlich vom Steuerberater erwarte, dass der mir mein Unternehmen von A bis Z erklärt, mir meine Finanzanlagen macht und alle rechtlichen Fragen beantwortet, dann muss ich vielleicht auch bei mir angreifen. Auf der anderen Seite kann ich auch viele verstehen, wo sagen, ja, ich komme einmal im Jahr zum Steuerberater und dann wird mir die Bilanz hingeklatscht. Verstehen tue ich es eh nicht. Ja. Wird auch nichts dafür gemacht, dass ich es verstehe. Ja, dann solltest du überlegen, ob es noch der richtige für dich ist. Aber schon so die gegenseitige Erwartungshaltung ist da, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, also ich bin da 100% bei dir. Mein Thema ist, man muss aber auch ehrlich sagen, ihr Unternehmer habt schon auch eine Verpflichtung, euch mal damit zu beschäftigen, weil ich biete ein Seminar an für Unternehmer. Ne? Also ich erkläre denen, wie liest man eigentlich mal eine BWA. Mhm. Weil die Leute, die Steuerberater machen sich die Arbeit, schicken jeden Monat eine BWA. Dann sitzen die Mandanten bei mir und sagen, ja, was mache ich jetzt damit? Sag ich, ja, das ist ja dein Schwert. Das ist das, womit du dein Unternehmen führst. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Ja. Und dann können die keine BWA lesen. Gut, man sagt, die Schule bringt es einem nicht bei, das Studium auch nicht. Ja, dann ist es halt so, aber du kannst dich ja halt damit beschäftigen. Mhm. Dann muss man halt manchmal so ein bisschen selber investieren und muss halt dann auch sagen, okay, dann gebe ich mir so ein bisschen was. Weil nochmal, wenn du mit einem Steuerberater, wenn du am Ende des Jahres deine Bilanz bekommst und es nicht verstehst, was der sagt, ja, ist das jetzt dem Steuerberater sein Problem oder deins? Du bist doch der Unternehmer, Herrgott, nochmal. Du solltest dir schon die Kompetenzen aneignen, ein Unternehmen führen zu können. Da finde ich immer so lustig, dass die Leute dann da sitzen, mein Steuerberater, erklär's mir richtig. Hm. Ja, Gott, in 2,5 Stunden Bilanzbesprechung, wie soll dir das erklären, wenn du 360 Tage lang dich denn damit beschäftigst? Das ist ja völlig schizophren. Ja.
Also das finde ich schon auch, die Verantwortung selber zu übernehmen für sein Unternehmen, für sich selber, das ist bei vielen auch nicht gegeben. Und das ist schon, wie du sagst, ganz wichtig.
Also dann hier eine Vorträge bis suchen, einfach selber so ein bisschen machen, Ausbildungen machen, damit das Thema einfach mal weggeht. Dann hast du auch ein besseres Gespräch mit einem Steuerberater, weil die meisten Steuerberater, also ich habe noch keinen Steuerberater erlebt, der wirklich schlecht seinen Job gemacht hat. ist es immer so, dass es, wenn es erklärt wird und wenn man den Unternehmer das Mindset mal so ein bisschen ändert, dann sagt, ah ja gut, war ja gar nicht so schlimm. Sag ich, genau, wie du schon gesagt hast, wenn du keine Steuern zahlst, kannst du da keine sparen. Also oder wenn in der GmbH klasse Steuern zu senken, ist total doof, wenn du als Gesellschaft irgendwann mal Gewinne haben willst, weil du dein eigenes Income ja wegnimmst in dem Moment. Und das versteht halt auch nicht wirklich jeder.
Mhm. Absolut, ja. Ich hatte aber mal, ich war mal ein halbes Jahr nach Ernst & Young, wo ich mich dann selbstständig machen wollte, war ich ein halbes Jahr bei einem Steuerberater, auch ganz kleine Gesellschaft. Und der hatte dann in den Bilanzbesprechungen, hat der die Bilanz so schwierig erklärt oder so kompliziert, dass ich selber nicht verstanden habe. Und das war sein Ding. Die Mandanten haben irgendwann zweimal nachgefragt, dann nur noch genickt. Dann dachte ich mir so, boah, nee, hier bist du auch falsch.
Also, gebe ich das gibt's schon auch.
Aber grundsätzlich will das jeder Steuerberater gut und richtig machen und dann ist das auch.
Jetzt habe ich so eine kleine spicy Frage, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, hauptsächlich, ich komme ja aus der Finanzdienstleistung, ne? Unternehmensberatung kam mir hinterher. Ich habe schon nochmal das Gefühl, dass so die typischen Steuerberater, ich nehme jetzt nicht dich, sondern einfach so ein typischer Steuerberater, der halt einfach, sagen wir, in seiner Bubble lebt, dass der fast schon ein bisschen Angst hat vor dem Thema Finanzberater, dass das immer so wegen als Gangster abgestempelt wird. Wo kommt das her? Aus welchem unendlichen Loch ist das rausgekrochen?
Ja, gebe ich dir recht. Es ist wirklich so, ich kann es dir auch nicht sagen, weil ist es so, die Angst. Ja, also es hängt auf jeden Fall irgendwie am Schluss immer mit Angst zusammen. Die haben recht viel Angst, die Steuerberater, vor Mandatswegnahme, dass du, weißt du, sagen könntest, er macht's nicht richtig. Ich glaube, da liegt so was begraben, dass du da was sehen könntest, was er nicht sieht. Also das ist schon ganz, ganz oft die Angst. Oh, da kommt jemand anderes und jagt in meinem Revier. So. Mhm. Aber ja, völliger Quatsch. Also ich bin immer froh, wenn es einen Austausch gibt. Und weil, ich kann nicht alles und sehe nicht alles und will auch gar nicht alles können, sondern da sollte man sich schon öffnen, aber das ist bei vielen so.
Ja, das kann, finde ich, es immer dann, wenn dann, also ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit einem Wirtschaftsprüfer diskutiert, der versucht hat, also die Produkte, die wir verkauft haben, zu erklären in der juristischen Person, sage ich, also jetzt mal, also Wirtschaftsprüfer, super, mach einen Haken dahinter, bist eine geile Sau, ne, alles gut, große Bilanzen lesen, alles Bombe, aber wie oft vermittelst du denn Finanzanlagen? Ja, gar nicht. Sag, wie nimmst du dir dann raus, das Ding zu bewerten? Was soll denn die Scheiße? Das war schon eine lustige Diskussion. Aber wie du schon sagst, das ist, manchmal ist es echt so, dass die echt Angst haben, man nimmt ihnen was weg. Also Freunde, keiner nimmt euch was weg. Wenn ihr mit ihm kooperiert oder mit uns kooperiert oder mit Ikairos oder Rechtsanwaltskanzlei Förster oder sonstigen Kollegen aus dem Netzwerk, ihr seid die Steuerberater und ihr sollt die bleiben. Wir haben gar keine Luft dazu, das überhaupt zu machen. Das ist auch so lustig. Ich glaube, bei dir ist ja auch nicht so, dass du vom Mandanten...
Also wir haben auch in der Laufenden, da sind wir auch absolut voll. Das ist auch immer lustig, wenn wir jetzt eine Strukturberatung haben und sage ich immer, bringt bitte den Steuerberater mit, weil er kennt euch seit 20, 30 Jahren. Weißt du, er sieht manche Themen, gibt es ja Sonderbetriebsvermögen und Themen, wo man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Und wenn die dann immer da sind und erstmal schauen sie auch mich dann ganz böse an, sage ich immer, hey, absoluter Mandatsschutz. Ich laufe das Mandat, er ist super zufrieden mit dir, er bleibt bei dir, dann gehen die Augen auf und wir arbeiten super zusammen. Ja. Der bringt mir dann vielleicht sogar den nächsten Mann. Ja. Also,
Ich hatte auch vor ein paar Tagen ein geiles Gespräch mit dem Papa. Der hat seine Söhne mitgebracht. Der eine übernimmt die Firma, der andere ist der Steuerberater. Und wir haben so ein geiles Gespräch gehabt, weil du halt einfach aus dem täglichen Doing in diese Konstruktionsgeschichte dann gehst und ich dann meine Ideen reingeworfen habe, die wir dann, die Ideen sind ja nicht immer umsetzbar. Du musst halt einfach über die Ideen reden. Und dann kommt auch wirklich was bei rum, wenn man das im Endeffekt, so wie du sagst, das zusammennimmt. Ne? Ja. Jetzt habe ich so das Gefühl, bei der Ausbildung selber oder beim Studium zum Steuerberater ist ja dieses Strukturthema, das auch du machst, auch dieses Thema Holding oder auch das Thema Stiftung, das ist ja nicht wirklich Bestandteil eines klassischen Studiums. Das sind nur ein paar Stunden. Auch da ist so eine Frage, warum ändert euer Berufszweig das nicht? Ich meine,
Ja, sehr gute Frage. Also bei der Steuerberaterprüfung sind immer die Besten, die vom Finanzamt, die beim Finanzamt, die kriegen dann eine wahnsinnig super Ausbildung genau darauf hin. Wie deklariere ich die Steuer? Was muss ich machen, um das zu verhindern? Und das sind da immer die Besten. Mittlerweile haben wir auch Steuerberater, die beim Finanzamt waren und bei uns arbeiten. Aber genau das Thema, die müssen erstmal umdenken lernen und auch die Strukturen verstehen. Ja, da gibt es auch wenig, auch an den Hochschulen. Ich bin da auch mit meiner Hochschule in Kontakt, ob ich da nicht mal Dozententätigkeit übernehmen kann, weil ich finde das so wichtig. Oder wie du sagst, auch in den Schulen Finanzen zu lernen. Weißt du, ein Unterrichtsfach Finanzen, Steuern, Versicherungen, das haben die ja alles nicht. Wie wichtig wäre das? Und auch mein Ding, also ich bin auch an Wirtschaftsgymnasium etc., das sind immer so Unternehmertage, da bin ich auch immer vor Ort und versuche das, aber da sollte man viel, viel mehr machen. Das ist so wichtig und die werden nicht drauf vorbereitet, das ist so.
Vor allem, weil du es gerade sagst, wir haben auch einen Kollegen, liebe Grüße gehen raus, ich glaube, sitzt in Erlangen, in Schwabach, der kommt aus vom Finanzamt und das Witzige war, das erste Mal, als ich mit ihm diskutiert habe, ich habe wirklich im Kopf gesehen, da ist irgendwie, wenn was umfällt, so nach dem Motto, Unternehmer sind nicht böse. Also er hat seine Ausbildung im Finanzamt, klar, und dann ist er zu uns, also in unser Firmennetzwerk, zu Ikairos, und dann, das war wirklich so ein, ach scheiße, nun mal, stimmt, ich habe ja das Wissen, ich kann den Leuten ja auch helfen, ich muss denen ja gar nicht schaden, weil darauf werden die ausgebildet, dass du im Endeffekt in das System eindringst und sagst, was ist da falsch? Aber das ist ja vom Gesetzgeber gewollt, so ein System. Also es gibt ja Stiftungen, weil der Gesetzgeber es zugelassen hat.
Ja, natürlich. Und weil man ja auch damit Gutes tut. Also ich will ja wirklich langfristig denken und in Deutschland bleiben und das Ganze aufbauen. Mhm. Jeder Unternehmer, weißt du, die schaffen Tausende von Arbeitsplätze, dann sterben sie und dann soll die nachfolgende Generation Steuern darauf zahlen, was er schon alles durchversteuert. Verstehe ich nicht. Also ja, und da zu switchen und sagen, hey, wir arbeiten doch alle für den Unternehmer, das ist schon so.
Das war mal hart, ne? Mhm. Jetzt kommt ein wichtiges Thema auf die Welt, das ist KI. Siehst du es als Damoklesschwert gegenüber dem Steuerberater oder siehst du es eher als Vorteil?
Absolut. Also ich bin total froh. Ich habe vor 10 Jahren schon zu meinen Buchhaltern gesagt, hey, ihr müsst euch bewegen, weil euch gibt es in ein paar Jahren nicht mehr. Jetzt lachen sie immer, warte, mich gibt es immer noch. Und sagen, jetzt warte mal nochmal 10 Jahre. 10 Jahre hast du auch noch.
Ja, ich glaube es dauert immer so.
10 Jahre geht es nicht mehr. Also ich glaube auch, es ist so exponentielle Kurve. Und wo sind wir? Das ist ja die Frage. Und mit KI haut es das nach oben. Und ich freue mich total drauf. Ich nutze das auch sehr, sehr viel selber, entwickle mich da. Wir haben auch einen ITler, gehen da andere Wege, glaube ich, auch wieder wie andere Kanzleien. Aber ich freue mich da total drauf, weil das wird uns die Arbeit viel erleichtern. Also das ganze Basis, ja, dann kommt der digitale Beleg, hoffentlich nicht so schnell, aber irgendwann der digitale Euro, dann ist das alles. Also die Automatisierung ist so verdammt wichtig.
Ja.
Und da hilft dir KI. Also KI hilft mir schon, meinen Arbeitsalltag besser zu machen. Und wir schauen auch jetzt, dass wir die Mitarbeiter befähigen, das immer mehr zu nutzen. Und Recherche mit KI, das ist Wahnsinn. Da denke ich mir manchmal, was
ist das? Ich sage es dir ganz offen, das ist vor einem halben Jahr, wenn die Leute gekommen sind und gesagt haben, ich habe das mal bei ChatGPT eingegeben. Mhm. Da habe ich am Anfang ein Bier durchgelesen und gedacht, meine Fresse. Auch jetzt liest du es dir durch und denkst so, boah, gar nicht so schlecht. Ne? Ja. Oder auch was auch lustig ist, die Policen, zum Beispiel, wenn wir in juristischen Personen Kapitalanlagen machen, dann nehmen wir oft Versicherungen und dann schmeißen die Policen in die KI und lassen die durchprüfen. Mhm. Und auch da, wie gesagt, vor einem halben Jahr hast du gedacht, ja, komm, schau mal. Oh Gott, an der Definition, du redest hier über Privatpersonen, das wäre hier über eine juristische Person. Inzwischen ist die KI tatsächlich so gut, dass sie das sogar gegenprüfen kann und das ist schon geil. Also da muss man schon sagen, diese Geschwindigkeit ist schon hart. Ja. Gibt es so bestimmte Tools, wo du sagst, hey, pass auf, die erleichtern dir schon das Leben? Also da ist schon was, wo du sagst, es läuft?
Ja, also wir sind sehr, dadurch, dass wir so im DATEV und Microsoft-Umgebung nutze ich ganz, ganz viel Copilot, also wirklich zum da recherchieren. Aber dann ist es, also wenn ich jetzt, da bin ich schon ein bisschen raus, aber bei uns in der laufenden Buchhaltung ist es ganz, ganz wichtig, die Automatisierung zu nutzen. Da haben wir einige Tools, wo wir dann schauen, was können wir beim Mandant machen? Weißt du, wie können wir seine Buchhaltung so automatisieren, dass er die Belege automatisch überträgt, bei uns schon verbucht. Also da gibt es richtig viele Tools, auch ganz viel, gerade erst steckt in den Kinderschuhen, am Kommen. Aber da geht es auch schon richtig viel. Ich glaube, da sind wir schon recht gut mit Automatisierung. Also ich sage immer, Digitalisierung ist das eine, aber Automatisierung ist das andere. Bullshit zu digitalisieren bringt nichts.
Ja.
Muss erst mal gucken, was hat der Mandant für Prozesse und dann kannst du das richtig geil
einbauen. Ja, ist schön formuliert, Bullshit zu digitalisieren. Das ist genau der Punkt, weil wenn du Grütze reinschmeißt, kommt Grütze raus. Ja, das ist halt einfach, egal ob da KI dazwischen ist oder nicht. Das ist so. Ja. Was denkst du, wo hauptsächlich die KI Einfluss nehmen wird? Also ist es eher so wirklich das tägliche Doing oder ist es schon, wie du schon sagst, beim Kunden eher so der Punkt, dass der schon vorher viel vorbereiten kann und einfach das wegfällt? Was denkst du, wo ist die KI hauptsächlich Einfluss nehmend?
Also wenn ich jetzt auf meinen Bereich denke, dann glaube ich, dass wir irgendwann so zum Digitalisierer KI für den Mandanten, auch die Schnittstellen, dass das immer mehr mein Doing sein wird, also den Mandant darauf hinzubereiten, weil hatten wir es vorher schon, die haben ein brutales Vertrauen zu uns und wenn ich dann sage, hey, ich helfe dir mit KI deine Prozesse zu verbessern, das glaube ich.
Also dass du explizit KI dann auch dem näher bringst auf
gut Deutsch. Genau. Ja,
wirklich, auch so?
Wirklich beim Mandant das einführe, damit für uns beide bessere Prozesse macht, dann natürlich auch mein Laden wieder automatisieren kann und effizienter machen kann. Und dann glaube ich aber, dass ich schon noch der bin, der, weißt du, so Strukturen, persönliche Beratung, dass das ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Also viel weniger Mitarbeiter. Wir hatten so die Vision 10 Standorte in den nächsten 10 Jahren. Bin ich gerade gar nicht mehr so sicher, ob wir das brauchen, sondern weiß ich nicht, ob wir wirklich vor Ort sein müssen mittlerweile. Früher, klar, war das so gewachsen, dass unser Mandantenstamm in Oberschwaben war bei uns. Aber mittlerweile ist es wirklich Berlin, Hamburg sind unsere Mandanten. Der größte Mandant ist in Berlin. Alles digital, wir sehen uns zweimal im Jahr. Und deshalb bin ich mir gar nicht sicher. Aber Thema KI, glaube ich, dass die persönliche Beratung, die wird immer wichtig bleiben.
Ja, das wird noch spitzer, da bin ich auch überzeugt von. Ja. Also ich habe auch überlegt, jetzt vor dem letzten Jahr war das vor allem das Thema, kaufen wir zu, also holen wir uns irgendwelche Finanzdienstleister, die wir im Endeffekt zukaufen, also mal nicht organisch wachsen, sondern halt im Endeffekt zukaufend. Und wir haben uns dagegen entschieden, weil ich muss ehrlich sagen, also es hört sich jetzt ganz hart an für alle, die in der Branche sind, aber wenn ihr nicht aufpasst, sterbt ihr weg. Mhm. Also ich glaube, dass ein Kunde keine 100.000 Euro im Monat bei einer KI anlegen würde. Ich glaube auch nicht, dass so bestimmte wichtige Themen im persönlichen Bereich, da brauchst du einen Menschen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel einen KI-Chatbot. Wenn du mit dem sprichst, merkst du nicht, ob du mit mir telefonierst, mit dem Ding. Also das Teil ist schon echt geil. Mhm. Und da ist halt, man muss es natürlich sagen vorher, das ist schon richtig, aber trotzdem, der Mensch hat... Also ich habe letztens einen Mandat, der hat mir erklärt, er hat mit ChatGPT sein persönliches Problem gelöst. Also, was hast du da gelöst? Er hat eine psychologische Frage gehabt und das Teil hat mit dir geredet. Da denke ich so, wow, also wenn wir schon so weit sind. Krass, ja. Und das ist das Interessante, die Menschen haben, so mein Gefühl zumindest, weniger Hemmung, einer KI ihre Probleme anzuvertrauen, weil die KI halt keine Bewertung im ersten Moment, zumindest glaubt man, das vornimmt, als ein Mensch, der halt eine persönliche Bewertung vornimmt. So, wenn du ein psychologisches Problem hast, dann denkt ja irgendeiner außenrum irgendwas von dir. Das macht eine KI in dem Moment halt nicht. Aber trotz alledem, das dann die Informationen auf die Straße zu bringen, also selbst wenn jemand sagt, ich lasse mich psychologisch von der KI bewerten, was beraten, was sich ja schon komisch anhört, aber das ins tägliche Leben zu installieren, kann die KI nicht. Wie soll das gehen? Also da musst du selbst einen Schritt gehen und genau dieser Punkt ist ja gerade, was ein Berater ausmacht. Wenn du Stiftungsthemen den Menschen näher bringst, dann haben die eine Information. Wenn die Information aber nicht ins Leben bringen, ist die Information von Arsch, weil sie nichts gebracht hat. Sie wissen halt nur, haben mehr Wissen, aber was willst du mit Wissen, das du nicht anwendest? Und ich glaube, dieser Prozess, der wird immer wichtiger, immer wichtiger. Es geht gar nicht mehr um dieses Fachliche, weil das kann man tatsächlich abrufen. Du musst das Fachliche halt haben als Berater, aber du musst es implementieren können. Und wenn man das nicht kann in den nächsten Jahren, und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, es bringt mir nichts, wenn ich einen Finanzdienstleister irgendwie mit 1.000 Leuten kaufe, weil wenn es davon halt 90% oder 95% eigentlich gar nicht mehr brauchst, weil das eigentlich eine KI machen kann, für was gibt es dann Geld aus? Genau. Ne?
Ja, glaube ich auch. Also das ist ganz, ganz wichtig, das Wissen anzuwenden. Oder weißt du, wenn du holst dir was bei KI raus und ja, das ist mein Konstrukt und du wendest das falsch an, wow, dann machst du auch wieder ganz, ganz viel. Also die Komponente, glaube ich, die liegt immer bei uns, beim Experten und dann einfach auch das Menschliche. Ich sage immer, die Mandanten, mit denen ich zusammenarbeite, das muss einfach auch menschlich passen. Ja. Ich kann schon mal eine Struktur bauen und sagen, ja, bleib du bei dem Steuerberater. Aber die ich langfristig betreuen will und wenn das menschlich passt, dann kann man so viel gegenseitig voneinander lernen, miteinander wachsen. Das macht dann richtig Spaß. Das ist das, was der Beruf ausmacht.
Ja. Da wirst du auch in Zukunft, wir haben vorhin darüber diskutiert, dass man eigentlich mit Steuerberatern mal so ein paar Themen durchspielen müsste, dass man Steuerberater auch ausbildet in dem Bereich und da sind wir mit Sicherheit auf dem Weg, der ganz, ganz gut ist. Aber das, da muss man halt auch investieren und das ist das, was die Menschen bei Unternehmen X bei uns, wenn ich das mache, wenn ich die ein Jahr lang die Unternehmensberater ausbilde, das kostet ja richtig Geld. Ich meine, 120.000 Euro im Jahr netto ist gar nicht so wenig. Aber dadurch, dass man halt die Informationen dann wirklich gezielt auch zum Mandat bringt, ist es gar kein großes Invest, weil man sofort einen Benefit aus der Nummer hat. Ne? Und das ist halt, was die Menschen noch nicht so ganz, ich glaube, die KI ist so Kostenersparnis. Ich glaube nicht, dass die KI Kostenersparnis ist. KI ist eher so Geschwindigkeit. Das hat mit Kostenersparnis nichts zu tun. Ja. Das ist eher so Geschwindigkeit. Und dann brauchst du aber jemanden, der die Geschwindigkeit auf die Straße bringt, weil ein aufgebockter Ferrari, wenn der Ferrari 900 PS hat und drückst drauf und bist aber halt aufgebockt, dann drehen die Reifen auch durch, bringt es auch nichts, das Ding.
Ja, absolut.
Jetzt, ich finde das deutsche Steuerrecht ein bisschen zu kompliziert. Wie siehst du es?
Ja, absolut.
Haben wir vorhin ja schon mal kurz gehabt. Ne?
Absolut. Das ist, also da muss man sich schon wirklich sehr, sehr, was laufende Änderungen geht. Man muss da schon sehr, sehr hinterher sein, sich ständig fortbilden. Und sind wir auch wieder bei dem Thema. Also wir als Steuerberater ja auch. Ich werde da über jede Erleuchtung. über jede Erleichterung wäre ich da absolut dankbar.
Trotz alledem, und das ist so ein Gefühl, das man immer wieder hat, das Finanzamt hat eine unfassbare Macht. Also so, die können machen, was sie wollen, und wenn die sperren mich in den Knast, und nee, Uli Hoeneß wird eingesperrt für 3 Jahre wegen Steuerhinterziehung und Kinderschänder nicht. Also das ist für mich auch nicht so 100% greifbar. Ne? Liegt es jetzt tatsächlich an der Macht des Finanzamts, oder glaubst du, es liegt eher an der Tatsache, dass sich manche Berater gar nicht wehren gegen das Finanzamt. Also nach dem Motto, ich habe es dir immer gesagt, wenn der Prüfer kommt, das wird nicht funktionieren und halt keine Gegenwehr leisten. Was denkst du, woher kommt diese Meinung?
Ja, kann natürlich schon, kann schon daraus resultieren, weil ich sage immer, wenn du das, also ich verantworte ja auch die Bilanz und wenn du der Meinung bist, das ist richtig, dann muss man sich auch wehren. Also auch in der Prüfung gibt es ja immer dann noch Wege, wenn ich nicht einig werde. Ja, ich war auch schon einige Male vor dem Finanzgericht, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Also und dafür kämpfen wir, sondern da gehen wir wirklich weiter. Und dann findet man meist auch Gerechtigkeit. Also, aber das ist schon so, oh, dann vors Gericht, da scheuen sich ja dann auch wieder manche.
Ich wollte es in der Sekunde sagen.
Weißt du, und nee, da muss ich mich nicht dafür scheuen, sondern ich weiß, das ist rechtens und dann muss ich dafür auch einstehen. Wahrscheinlich kommt es daher.
Ja. Aber du gehst ja für den Mandanten auch vor Gericht, ne? Deswegen verstehen wir uns ja auch so gut. Das ist, ich erwarte das auch von dem Berater, dass der halt natürlich sagt, okay, sorry, aber wenn das nicht passt, dann muss ich halt durchfechten. Ja, ne? Das ist halt einfach so. Ja. Die Grundsatzurteile werden eh nicht gefällt, also meistens einigt man sich so einen Tag vorher, vor dem Thema.
Aber.
Ja.
Oder dann vor Gericht ist es dann auch wieder ein Geben und Nehmen, das hatte ich auch schon, aber wenn es dann wirklich so ist, dass man sich nicht einig wird, ja, dann muss man halt vor das BFH. Also hatte ich jetzt noch nie, weil wie gesagt, wie du auch sagst, einigt man sich dann meistens, aber besser dann wie vorher, also besser dann, weißt du, sag mal, nee, wir gehen weiter, an der Stelle kommen wir nicht weiter und dann gibt es eine dritte Instanz und ja, dann kommt man schon besser klar, aber sehe ich auch absolut als Pflicht an.
Also das ist zum Beispiel so ein Thema, wenn ihr nach einem richtigen Steuerberater sucht, das ist so eine Frage, die ihr stellen könnt. Also was würdest du machen, lieber Steuerberater, wenn ich vors Finanzgericht muss, würdest du mich begleiten? Und wenn ihr dann sagt, nee, also menschlich passt es, dann empfehle ich euch definitiv trotzdem einen zweiten dazu zu holen, weil das irgendwann wird die Situation kommen. Also du musst, irgendwann wirst du mal eine Prüfung haben, wo du jemanden brauchst, der auch für dich dein Recht durchsetzt. Und wenn es dein Steuerberater nicht will, dann musst du halt jemanden holen, ne, der dann sagt, okay, ich mach das. Oder du holst gleich jemanden, gehst gleich jemanden
die Seite. Ja, was wir da auch ganz, ganz oft machen, wenn dann, also mittlerweile ist es ja so, da wird dann sofort ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Mhm. Dann sage ich auch, hey, ich bin kein Rechtler, wir holen einen Steuerstrafrechtler dazu, um das abzubilden. Weil ja, 90% sagen, machen wir alles, kommt der Rechtsanwalt und könnte mir auch wieder was Böses tun. Ja. Nee, der tut dir nichts Böses, sondern der ist auf unserer Seite und wir gemeinsam schauen dann, wie holen wir das Beste für dich als Unternehmer raus. Und,
Aber da muss ich auch sagen, so Steuerstrafrecht, ist halt meine böse Jungs, wenn ihr das jetzt seht, ne, aber die sind schon, also das ist schon eine ganz spezielle Gattung. Da brauchst du schon einen guten Steuerberater, der es einsteuert, weil wenn da wieder die Kommunikation nicht vorhanden ist, ja, dann denkst du, großer Gott, was macht die mit mir jetzt gerade? Das ist schon eine spezielle Gattung. Aber ist ja auch ein spezielles Rechtsfeld, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Was hast du noch vor mit deiner Kanzlei in der Zukunft? Was passiert noch ein bisschen?
Was passiert? Also wir wollen auf jeden Fall so den digitalen Fortschritt jetzt vorbereiten. Also da sind wir gerade wirklich dabei, die KI komplett zu implementieren. Und dann ist unser Ziel, wie gesagt, war es bisher so 10 Standorte. Also ich will schon noch ordentlich wachsen, aber ob es wirklich 10 Standorte sind oder ob wir an unserem Standort weiter wachsen, deutschlandweit wachsen, das ist auf jeden Fall eins. Und dann weiter Leute ausbilden. Also so, ja, meine Mitarbeiter zu befähigen, auch zu wachsen, das ist mir ganz, ganz wichtig, auch in der Kanzlei und weiter auszubilden. Und das macht Spaß, weißt du, so mit diesem Team zu wachsen. Und dann haben wir so eine Vision 100. Wir wollen 100 Mandate, die absolut zu uns passen und wir zu denen und mit denen ein Netzwerk schaffen, also Stiftertage machen. Wir waren jetzt gerade ein paar Tage mit 25, 30 Mandanten auf Mallorca, machen das jetzt schon, aber das möchte ich groß werden. Ein richtig cooles Netzwerk schaffen mit Mandanten, Mitarbeiter, wo du sagst, hey, wir wachsen gemeinsam. Mhm. Also das ist so mein Ziel.
Schau, das ist der Punkt, wenn du mit jemandem redest, der unternehmerisch sich auch weiterentwickelt, das ist ja das, was du gerade sagst, du hast eigene Ziele, dann kannst du als Unternehmer auch wachsen. Das Thema ist immer, die Menschen haben immer so, wenn jemand keine Ziele mehr hat, dann hat er an deiner Seite auch schwierig mit dir Möglichkeiten, über deine Ziele zu philosophieren. Und das ist so ein Thema, wo ich dir ganz klar mit an die Seite lege. Schau dir bei den Beratern an, was machen sie denn selber. Ne? Also jetzt von der Seite hier oder von der Seite hier oder von der anderen Seite. Was passiert das so in der eigenen Bubble? Und dann kannst du es auch ganz gut bewegen. Letzte Frage, was mich noch, was die Leute vielleicht interessiert, nachdem sie jetzt den Podcast gehört haben. Wann sehen sie sich das nächste Mal auf der Bühne?
Mal schauen, Cashflow-Konferenz auf jeden Fall. Mal schauen, ob vorher Entrepreneur University, mal schauen. Also ja, auf jeden Fall sehen wir uns ein, zwei Mal. Ich muss sagen, wir hatten letztes Jahr 3 oder 4 größere Events und da war es dann wirklich so, dass wir ein bisschen ins Schwitzen gekommen sind. Also da ist auch manchmal weniger mehr, weil ja, so ein Event muss vorbereitet sein. Wir sind da immer meistens mit 10, 15 Leuten dann mit Stand auf der Messe und so. Und das war ziemlich hintereinander. Und deshalb auf jeden Fall ein, zwei Gigs, ein, zwei große. Das ist auch mein Ding, das freut mich. Mal schauen.
Wisst ihr, was uns zuschmeißen könnt, ob das jetzt auf den PN bei den Social-Kanälen sind? Schmeißen wir unten logischerweise, verlinkt man. Mir fällt gerade ein, wie das unten heißt. Da gibt es irgendeinen Fachbegriff, aber Patrick wird mit Sicherheit dann später sagen, wie ich es hätte nennen müssen. Also wir sind unten sind die Themen verlinkt. Aber was ihr uns zuschmeißen könnt, wäre, ob ihr Bock hättet, dass wir mal so ein Panel machen, dass man sagt, okay, man macht eine Bühne, man nimmt einen Rechtsanwalt, einen Steuerberater, vielleicht noch einen Steuerberater für unterschiedliche Bereiche, man nimmt so einen Wahnsinnigen wie mich und vielleicht auch einen Unternehmer, der damit reden kann, einfach mal auf eine Bühne und ihr könnt dann eure Fragen stellen, dass man so sagt, wie so eine gemeinsame Konstellation. Ich glaube, das wäre ein Thema, was man hinbekommen kann. Können wir die Allianz Arena nehmen oder Motorworld oder irgendwas bei dir ums Eck. Ja. Und dann schauen wir mal, wenn ihr da Bock drauf habt. Dann würde mir das vielleicht einsteuern, mal gucken, was für Resonanz kommt. Also ich bin, wir fragen uns mal gegenseitig ab und dann schauen wir, wohin die Reise da geht. Ja. Vielleicht auch in die Kommentare unten reinpfeifen, gerade für YouTube, ne? Den Algorithmus voll erfeuern. Aber jetzt auch Bock drauf, oder?
Ja, absolut. Das finde ich total coole Idee. Also das wirklich so mit dem Unternehmer zusammen und dann so Q&A-Session, da kommt meistens schon richtig viel raus. Ja, coole Idee.
Und wenn du Steuerberater bist und jetzt das gesehen hast und sagst, ja, mal gucken, was die zwei da so erzählen. Also wenn du Bock hast, dich da vielleicht auch weiterzuentwickeln, dann auch da mal ein kurzes Signal senden, weil wir echt überlegen zu sagen, Mensch, pass auf, Wissen, wenn man das Wissen bei sich behält und man stirbt, dann ist das Wissen irgendwann weg. Wenn du auf dem Erdball einen Klecks hinterlassen möchtest, dann solltest du dein Wissen nach Möglichkeit weitergeben. Und da könnte man uns echt vorstellen, auch mit einem anderen Steuerberater in unser Netzwerk, beiderseitig ist ja recht groß, ob man da irgendeine Form macht, dass man sagt, okay, wir geben unser Wissen mal weiter, um dann das Netzwerk auch noch zu vergrößern. Weil nochmal, vier Augen sehen halt einfach mehr als zwei und habt nicht Angst davor, dass andere Menschen an deinen Tischen sitzen. Das ist fürs Mandat meistens der bessere Weg.
Ja, absolut. Also da geht es dann wirklich darum, weiteres Wissen zu aufbauen und dann hast du wieder ein anderes Beratungsfeld und kannst sagen, jawohl, ich habe da vielleicht auch einen Experten für das und das Feld, dann kann ich meine Mandanten anders beraten. Habe ich auch ganz, ganz oft, dass wir dann mit anderen Steuerberatern zusammenarbeiten und absoluter Mandatsschutz, aber wirklich, nee, wirklich, das ist dann tolle Zusammenarbeit, das macht richtig Spaß.
Ist so. Ich sage danke für das tolle Gespräch. Ich denke, dass die meisten hier so viel mitnehmen konnten in dem Moment und die nichts mitnehmen konnten, die zahlen ja keine Steuern. Jetzt war es ganz böse am Ende. Nein, aber das, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man solchen Austausch öfter fährt, weil die Menschen auch da eine Information brauchen, gerade was das Thema Steuern angeht. Und das ist halt einfach sehr komplex. Deswegen sage ich jetzt ganz liebe Grüße aus München. Freue mich drauf, wenn du die nächsten Videos anschaust. Liebe Grüße von Jörg und
Berthold, vielen Dank, dass ich da sein durfte, Jörg. Hat mir auch richtig Spaß gemacht. Macht's gut. Vielen Dank.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Wenn du an einer Zusammenarbeit mit Jörg interessiert bist, dann informiere dich unter www.jörgkinzel.de oder lasse dich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Valonik AG verbinden. Das Kontaktformular und die Links zu den Homepages findest du in den Shownotes. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.